Wisst ihr, was ich, ich bin sehr laut. Wisst ihr, was ich immer so richtig feier? Wenn es eine richtig starke und tolle Inszenierung irgendwo gibt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zu einem Konzert kommt und dann, wenn das Konzert losgeht und es irgendwie einen pompösen Auftritt gibt. Jetzt gerade zum Beispiel fängt jetzt Taylor Swift mit ihrer Welttour an. Sie ist ja gerade Pop-Idol Nummer 1. Und dann spielt sie teilweise in Stadien und wenn sie dann auf die Bühne kommt, rechts und links dann so Fontänen, die hochgehen, sie in dem Glitzerkleid und dann fängt das erste Lied an. Oder total witzig, als Donald Trump zum ersten Mal Präsident von USA geworden ist, da hatte die ganze Welt so ein bisschen gedacht, okay, wie können wir mit diesem Mann umgehen? Und Macron hatte eine Idee, also der Präsident von Frankreich, und er hat gesagt, er wird zum Nationalfeiertag von Frankreich, wird er Donald Trump einladen, dass er diese Militärparade direkt neben ihm sehen kann, weil er wusste, der steht auf große Shows. Und er war total beeindruckt von dieser starken Militärparade. Am beeindrucksten war er von der berittenen Kapelle. Jetzt kann sich jeder darum streiten, wie sinnvoll eine berittene Kapelle ist, aber es sieht schon richtig cool aus. Und auf dem Flug nach Hause hat er dann zu seinem Verteidigungsminister gesagt, warum haben wir keine berittene Kapelle? Er hat angeordnet, dass die USA in eine berittene Kapelle investiert, also vom Militär her, einfach weil das Eindruck macht, weil das cool ist, weil das für die Inszenierung toll ist. Oder wie in dem Film Megamind, der große blaue Bösewicht zu dem anderen Bösewicht gesagt hat, du magst vielleicht ein Schurke sein, aber du bist kein Superschurke. Und hat der andere gefragt, was ist der Unterschied? Und hat er gesagt, Presentation! Und dann ist um ihn herum alles explodiert und er ist in seinem schwarzen Gewand auf die Bühne gekommen. Und dann haben die beiden gegeneinander gekämpft. Und heute wollen wir uns mal die PR-Kampagne von Jesus sozusagen anschauen. Wie er seinen Einzug nach Jerusalem so eingestielt hat. Und dann bewerten wir das Ganze mal. Ich werde also anfangen vorzulesen aus Lukas 19 ab Vers 28. Nachdem er das erzählt hatte, ging Jesus voraus und setzte seinen Weg nach Jerusalem fort. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, schickte er zwei seiner Jünger mit dem Auftrag los. Geht in das Dorf dort drüben. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, warum ihr es losbindet, sagt einfach, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Fohlen losmachten, fragten die Leute denen es gehörte, warum bindet ihr das Tier los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf den anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Dann ging er in den Tempel und fing an, die Händler hinauszujagen. In der Schrift heißt es, rief er, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jeden Tag lehrte Jesus im Tempel, aber die hohen Priester, die Gesetzeslehrer und die führenden Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Doch sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk war dauernd bei ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Also als erstes muss ich sagen, die Fans von Jesus, also die, die sagen, ja, ich bin Team Jesus, die sind richtig klasse drauf. Aber Jesus, der macht irgendwie auf einem Esel und dann auch nicht mehr auf einem ausgewachsenen, auf einem erwachsenen Esel, sondern auf einem Fohlen, auf einem Jungtier. Und also Eselreiten, das war 1000 Jahre vorher, da war das mal cool gewesen. Da war es so, dass auch Prinzen tatsächlich, die haben sich in der Stadt nie zu Fuß gehend sehen lassen, sondern die haben immer auf einem Esel geritten, weil sie einfach zu gut waren, um den Boden zu berühren. Das heißt, ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du als Prinz auf einem Esel geritten bist. Aber das war halt 1000 vor Christus, also wirklich altmodisch damals. Tatsächlich 700 vor Christus hat das erste Volk, die Skythen, die haben übrigens in der heutigen Ukraine gelebt, also zwischen Wolga und dem Fluss Dnister haben die gelebt und die haben als erstes Volk, haben die das Reiten entdeckt. Also vorher hatten ja schon Pferde gezähmt, aber immer nur mit Pferdewagen gezogen. Und Pferde mussten ja lange gezüchtet und dressiert werden, bis man da auf ihn reiten konnte. Und erst 300 Jahre später haben die Griechen das dann entdeckt. Und seitdem war dann die Kavallerie immer die stärkste militärische Macht. Und seitdem war es auch immer klar, dass ein Herrscher immer auf einem Streitross in eine Stadt hineingeritten ist. Also Alexander der Große hat das eingeführt und danach haben alle anderen Herrscher das nachgemacht. Und wenn du auf einem Streitross sitzt, dann sitzt du schon mal 2 Meter höher, denn Streitrosse sind immer die größten Pferde. Nicht unbedingt die schnellsten, aber die größten, weil die auch keine Angst vor anderen Sachen haben, weil die Gegenstände ziehen können und weil du in der Schlacht damit richtig mächtig bist. Wenn du jemanden auf dem Esel in eine Schlacht schickst, dann willst du, dass diese Person stirbt. Du bist besser zu Fuß unterwegs. Also warum kommt Jesus nicht auf einem starken Schlachtross? Jesus setzt sich auf ein Fohlen, auf ein kleines Tier, auf einen schwachen Esel. Nun, da kommen wir später noch weiter zu. Aber das Interessante ist, dass die ganzen Jünger und die ganzen Menschen in der Gegend ihn einfach total feiern. Und das fängt ja schon damit an, erstmal, wie er das Fohlen überhaupt holt, sag ich mal. Er sagt einfach seinen Jüngern, geht in die nächste Stadt nach Betfage und dann geht dorthin und bindet das Fohlen los. Und wenn die fragen, dann sagt, der Herr braucht es. Und also Jesus ist ja nicht doof. Der hat das Ganze schon richtig schlau inszeniert. Also er hat das vorher jetzt nicht mit den Besitzern abgesprochen. Aber in der Woche vorher oder in der Zeit vorher hat er in Bethanien Lazarus von den Toten auferweckt. Und das war so ein krasses Wunder, dass jemand von den Toten wieder auferstanden ist. Gesamt-Bethanien war Team Jesus. Und auch in Betfage hat sich das rumgesprochen und auch dort hat er gewirkt. Und er war so bekannt, dass er tatsächlich sich zurückziehen musste, damit nicht dort schon alle ihn direkt zum König machen wollten. Und als er dann seine Jünger dorthin schickt, die haben natürlich seine Jünger erkannt, haben gefragt, warum bindet ihr das Fohlen los? Da haben die gesagt, der Herr braucht es. Und da haben die in der Stadt direkt gewusst, jetzt geht's los. Die haben alle anderen in den umliegenden Dörfern Bescheid gegeben und haben gesagt, hey, unser König, der wird jetzt nach Jerusalem einziehen. Und die ganzen Leute, also ihr müsst euch vorstellen, das war auf dem Weg nach Jerusalem, das waren auch nicht mehr Leute in Jerusalem selbst, das waren Leute aus Bethanien und aus Betfage. Die haben gesagt, hey, wenn Jesus jetzt da reinzieht, dann wollen wir ihm einen pompösen Eintritt machen. Und da haben die Palmenzweige abgerissen, haben ihre Mäntel hingelegt. Und Jesus wusste natürlich, dass das geschieht. Jesus hat damit nämlich eine ganz alte Prophezeiung erfüllt. Aber da komme ich ganz am Ende erst drauf. Jesus, was macht er als nächstes? Er lässt sich von der Menschenmenge feiern. Aber was er nicht macht, ist, dass er irgendwie die hohe politische Ebene versucht zu überzeugen. Das ist doch etwas, was eigentlich jetzt als nächstes dran wäre. Das Volk ist ja schon auf seiner Seite. Aber nein, die ganzen Pharisäer, die ja noch sagen, hey, hörst du, was sie da schreien, bringen sie zum Schweigen. Und die fertigt er einfach ab. Und dann das Nächste, was er macht, er geht in den Tempel rein und dann schmeißt er erstmal die ganzen Händler dort raus. Das wird in dieser Stelle jetzt recht kurz nur beschrieben, in anderen Parallelstellen wird es noch deutlicher beschrieben, wie er da wirklich sich eine Peitsche bastelt und dann die Leute raustreibt.
dass er seinen Tempel reinigt, damit macht Jesus sich doch keine Freunde. Aber Jesus guckt sich das Herz von Jerusalem ganz genau an. Und Jesus weint über Jerusalem. Das war so eine Stelle, die irgendwie eigentlich ganz schwierig nur irgendwie hier reinzupassen scheint in den Text. Aber dort hieß es ab Vers 41, als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und dann sagt er, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Und dann kommt eine Prophezeiung von ihm, wo er sagt, was mit Jerusalem passieren wird. Und tatsächlich ist genau das 40 Jahre später passiert. Denn um 67 nach Christus hat sich Israel aufgelehnt gegen Rom und Israel hat versucht, sich zu befreien. Und die haben gedacht, okay, wir vertreiben die Römer aus unserem Land mit unserer eigenen Kraft. Und Israel war damals nicht mehr wirklich bedeutend, was Rohstoffe, was Handel und was andere Sachen anging. Früher war es sehr bedeutend, als der Handel zwischen Ägypten und Persien wichtig war. Aber heutzutage im Römischen Reich mit dem Mittelmeer, da war das nicht von Bedeutung. Und die haben gedacht, wenn wir uns jetzt von Rom befreien, dann wird es Rom zu anstrengend sein, uns wieder einzunehmen. Aber die Römer haben das überhaupt nicht auf sich sitzen gelassen und haben die größte damalige Streitmacht nach Israel geschickt und haben mit über 120.000 Soldaten eine riesige Belagerung um Jerusalem gemacht. Und niemand, der in Jerusalem drin war, ist dort wieder rausgekommen, sondern die sind alle gestorben. Und der Tempel wurde zerstört. Jesus weint über Jerusalem. Jesus weint über Israel. Aber er weint nicht nur, weil er schon sieht, dass in Zukunft das zerstört wird, sondern er weint, weil er dieses Herz von Jerusalem sieht, weil er das Herz der einzelnen Menschen in Jerusalem sieht. Und ich übertrage jetzt mal dieses Herz der Stadt auch auf unser Herz. In dem Tempel, da wurden Sachen verkauft, da wurde nicht irgendwie Gott angebetet, natürlich, das ist dort auch geschehen, aber vor allem hat man es für andere Sachen gebraucht. Als Jesus die Verkäufer aus dem Tempel raustreibt, da reinigt er sozusagen das Herz Jerusalems. Und jetzt möchte ich das Ganze auf uns übertragen. Sind wir wirklich Team Jesus? Wenn Jesus sich unser Herz anschaut, wird er über unser Herz weinen, über das, was in unseren Räumen ist? Wenn wir Jesus annehmen, dann müssen wir damit rechnen, dass Jesus auch unser Herz reinigt. Wir haben ja oft dieses Bild, dass wir sozusagen Jesus in unser Haus oder in unsere Wohnungstür reinlassen, dass unser Herz so wie so ein Haus ist und da lassen wir Jesus rein. Und ich habe oft das Gefühl, dass dieses Bild so gebraucht wird, dass man sagt, ja, ich habe ein ganz schönes Haus, das habe ich mir richtig schön eingerichtet. Und jetzt klopft Jesus da ein und dann lasse ich ihn da als Gast hinein. Und dann ist es so schön, dass ich mit ihm eine tolle Zeit im Wohnzimmer verbringen kann. Vielleicht koche ich ihm noch eine Tasse Kaffee und es ist ganz schön, dass er da ist. Und er darf immer Dauergast bei mir sein. Aber ich denke, Jesus hat mehr vor, als nur Gast oder Dauergast in deinem Herzen zu sein. Jesus hat mehr vor, als lediglich in deinem Wohnzimmer sich auf deiner Couch niederzulassen. Ich denke, wenn du Jesus in dein Haus reinlässt, dann wird er dein Haus reinigen. Meine Frau und ich, wir sind ja gerade ganz frisch hierher gezogen. Wir sind mit ein paar weniger Möbeln hierher gezogen, als wir es gerne hätten. Einfach weil wir nicht hier dann noch neuen Sperrmüll machen wollten und dann hier wieder neue Möbel. Also neue Möbel, die suchen wir gerade. Und wir haben jetzt endlich, also Britta und ich haben ein bisschen verschiedene Geschmäcker. Und wir haben es jetzt endlich geschafft, dass wir richtig schöne Möbel für unser Wohnzimmer uns ausgesucht haben, die bestellt haben. Und jetzt warten wir sehnsüchtig darauf, dass sie ankommen. Aber wie gesagt, wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Und ich glaube, auch ihr kennt das. Und jetzt stellt euch vor, jemand anders sollte eure Wohnung einrichten. Stellt euch vor, Jesus würde sagen, hey, ich möchte deine Wohnung einrichten. Also wenn jemand meine Wohnung einrichten soll, dann soll er mich bitte sehr, sehr gut kennen und auch genau meinen Geschmack treffen. Denn es soll ja nach meinen Vorstellungen passieren. Oh, das ist vielleicht gar nicht gut, wenn es nach meinen Vorstellungen passiert. Ist es vielleicht besser, wenn ich Jesus vertraue, dass er weiß, was richtig ist. Wir hatten vorletztes Jahr, da habe ich ein ProChrist-Event in Krefeld gemacht. Und während des Events haben sich auch mehrere Leute bekehrt und andere sind einfach dem Glauben näher gekommen. Die sind danach in eine extra neue Kleingruppe gekommen und sind, da gab es einen, der ist auch mal jede Woche zum Gottesdienst gekommen. Und nach, ich sag mal, ungefähr 2-3 Monaten habe ich ihn gefragt, ja, wie steht es denn jetzt mit deiner Glaubensbeziehung zu Jesus aus? Und er hat gesagt, ja, ich glaube schon irgendwie, aber ich habe Angst, Jesus die Kontrolle über mein Leben zu geben. Dafür muss ich ihn erst noch besser kennenlernen. Dafür muss ich erst wirklich wissen, wer Jesus ist. Und da habe ich dann noch so ein paar Nachfragen gestellt. Und er hat einfach Angst, dass etwas anderes, dass er fremd beherrscht wird. Dass er die Kontrolle über sein Leben so wirklich abgibt. Und er hat es dann verglichen mit einer Besessenheit. Und das fand ich total interessant. Und das ist ja wirklich so. Wenn wir davon reden, dass jemand anders von einem Dämonen besessen ist, dann hat ein Dämon, ein böser Geist, Besitz von der Person ergriffen und die Person kann sich nicht mehr selbst kontrollieren. Man hat sich nicht mehr selbst unter Kontrolle. Und jetzt verlange ich, dass jemand aus freien Stücken sagt, dass er Jesus die Kontrolle über sein Leben geben soll. Er hat dann noch über ein halbes Jahr gebraucht, aber tatsächlich hat er sich im Folgejahr taufen lassen. Aber er musste auch zugeben, dass er vorher nur schauen konnte, wer Jesus ist und wirklich wissen und wirklich erfahren, wer Jesus ist, konnte er erst nachdem er ihn angenommen hat. Aber ich denke, das gilt nicht nur für die, die jetzt schon noch dem Glauben ganz fernstehen, es gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Wie sehr hat Gott wirklich Raum in unserem Herzen? Ich habe es ja gerade schon gesagt. Darf Jesus in unserem Wohnzimmer wohnen oder darf Jesus unser Wohnzimmer einrichten? Oder gibt es vielleicht noch einzelne Bereiche im Leben, ja, wo ich sage, hey Jesus, ich finde es total klasse, dass du mit mir wohnst und ja, die Einrichtung im Wohnzimmer ist in Ordnung. Aber es gibt schon so ein paar Räume, die müssen auf jeden Fall meine Räume bleiben. Also zum Beispiel mein Hobbyraum, das Schlafzimmer, die Küche, wie auch immer. Aber es gibt einfach Räume in meinem Leben, die sollen gefälligst meine Räume bleiben. Ich weiß noch, dass ich als in der Mitte meiner 20ern, also ist jetzt gar nicht so lange her, aber schon länger her, da habe ich Jesus gesagt, hey Jesus, ich gebe dir alles und die komplette Kontrolle über mein Leben, aber es gibt eine Bedingung, die ich auf jeden Fall habe. Ich möchte auf jeden Fall eine Frau haben und Kinder haben. Ich möchte eine Familie haben. Und das darfst du mir nicht nehmen, da darfst du mir nicht reinreden. Und tatsächlich hatte ich in der Zeit auch ein paar ungesunde Beziehungen, weil ich wirklich versucht habe, das selbst unter Kontrolle zu kriegen. Und erst nach 2 gescheiterten Beziehungen habe ich dann irgendwie gedacht, hey Jesus, irgendwie ist das nicht gut. Und ich habe dann ganz schweren Herzens dann gesagt, Jesus, ich gebe dir das ab. Und wenn du für mein Leben sagst, dass ich vielleicht keine Frau und vielleicht keine Kinder haben soll, dann darf das so sein. Aber es ist schon ein Wunsch von mir. Ein Jahr später habe ich dann Britta kennengelernt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich kenne das aus Zeugnissen von anderen Menschen, die irgendeinen Sportbereich hatten, dass zum Beispiel jemand geboxt hat und dass er dann seine Boxhandschuhe dann an den Nagel gehängt hat. In manchen Geschichten ist es so, dass diese Leute dann später durch diesen Beruf wieder Jesus feiern sollen, aber manchmal auch nicht. Komme ich direkt zu einem Beispiel. Auch bei der gleichen ProChrist-Veranstaltung hat sich ein anderer bekehrt und der war in der, ich weiß nicht, 4., 5. Liga hat er Handball gespielt. Also so professionell, dass der irgendwie 4 Termine pro Woche hatte und Das war wirklich sehr, sehr extrem. Und als er zum Glauben gekommen ist, hat er irgendwie gewusst, das ist nicht mehr dran für ihn. Einfach, und ich bin jetzt gar nicht gegen professionellen Sport, aber er hat einfach gespürt, dass Jesus gesagt hat, bei ihm ist das nicht dran, das ist zu viel. Und dann hat er damit aufgehört. Dann habe ich ihn gefragt, boah, das muss dir bestimmt schwer gefallen sein, oder? Und er hat gesagt, gar nicht. Das hat Jesus mir einfach geschenkt. Und das fand ich beeindruckend, dass jemand, der irgendwie seit über 10 Jahren, seit über 15 Jahren in diesem Sport ist, da so viel rein investiert, dass er einfach sagen kann, Jesus hat mir das geschenkt, das ist mir nicht schwer gefallen. Jetzt ist meine Frage, inwiefern bist du bereit, Jesus die Kontrolle auch über dein Hobbyzimmer zu geben, auch über deine Küche, über deinen Garten? Ich sag mal, es kann ja alles Mögliche sein, ob es jetzt Sport ist, ob es der Computer ist. Vielleicht wird Jesus sagen, hey, dass du Fahrrad fährst, ist toll, aber dass dein Fahrrad mitten im Wohnzimmer steht, ist vielleicht nicht der richtige Ort. Oder vielleicht wird Jesus auch sagen, ich finde es total klasse, dass du Fahrrad fährst. Ich möchte, dass du mich beim Fahrradfahren verherrlichst. Und diese Sache kann ja bei jedem auch anders aussehen. Aber vertraust du Jesus, dass er wirklich für dich persönlich weiß, was das Beste ist? Jesus wusste es bei Jerusalem und Jesus hat das Herz Jerusalems gereinigt. Und ein Teil der Stadt hat so reagiert, dass sie Jesus total gefeiert haben. Die sind täglich sind sie in den Tempel gekommen, um Jesu Lehren zu hören. Aber ein anderer Teil hat sich aufgeregt. Und zwar die hohe Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der hohe Rat. Warum haben die sich aufgeregt? Die haben sich aufgeregt, weil Jesus sich nicht an die religiösen Regeln gehalten hat. Also es gibt ja nicht nur die Tora, wo sich die Juden dran gehalten haben, sondern da gibt es noch den Talmud, wo noch die Regeln noch extra erklärt werden und wo auch immer neue Rabbiner neue weitere Regeln dazuschreiben, damit man einfach weiß, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es zum Beispiel ganz viele Regeln zum Sabbat, wie man wirklich Sabbat hält. Du darfst nur so und so viele Schritte machen und du darfst nur das essen, du darfst nur so und so viel kochen. Und es gibt ganz viele Sachen, die du nicht machen darfst und nur dann hältst du den Sabbat richtig. Und an solche Sachen hat sich Jesus überhaupt nicht dran gehalten. Und immer wenn die Pharisäer ihn dann gefragt haben, dann hat er noch eine schlagfertige Antwort gehabt. Aber er hat im Prinzip den Pharisäern sozusagen die Macht und die Kontrolle über das Volk genommen und gleichzeitig, die waren da einfach nicht bereit für. Und gleichzeitig hatten sie auch Angst. Sie hatten Angst vor der Reaktion der Römer. Sie hatten Angst, dass Jesus eben nicht der Retter ist, dass er nicht stark genug ist, die Römer aus dem Land zu vertreiben und dass die Römer stattdessen die Juden noch mehr drangsalieren, dass sie nicht mehr ihren Glauben ausleben dürfen und nicht mehr nach ihren religiösen Gesetzen leben können. Und da frage ich dich, bist du Team Jesus, wo du sagst, hey, ich vertraue Jesus. Ich vertraue ihm aufgrund der Wunder, die ich vorher gesehen habe oder von denen ich gehört habe. So wie die Juden, die gesagt haben, hey, der hat einen Lebenden von den Toten wieder auferweckt. So rum. Und die einfach hören von den tollen Wundern und die sagen, und die seine Lehren hören, die sagen, ja, diesem Mann möchte ich vertrauen. Oder bist du eher Team Ich und denkst, hey, ich habe meine Regeln aufgestellt, die funktionieren ziemlich gut. Ich weiß auch ziemlich gut, was für mein Leben richtig gut funktioniert. Und jemand anderen da jetzt reinfuschen zu lassen, das kommt mir nicht in die Tüte. Ich möchte nochmal auf einen bestimmten Teil zurückkommen. Und zwar, warum Jesus auf einem Fohlen geritten ist. Und zwar sehen wir das in Sacharja 9, Vers 9. Das ist die Prophezeiung, die hier erfüllt wird. Und dort sehen wir nochmal wirklich den Charakter von Jesus. Und vielleicht hilft uns das auch zu sehen, dass es einen total großen Unterschied gibt, ob man von einem Dämonen besessen ist oder ob man Jesus in sein Herz hineinlässt. In Sacharja 9, Vers 9 heißt es: Freue dich, du Zionsstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Euer König kommt zu euch. Jesus ist der König der Welt. Jesus ist der König, und das Starke an Psalmsonntag ist, hier nimmt er das auch wirklich in Anspruch. Vorher hat er das nie wirklich in Anspruch genommen. Wenn die Leute ihn gefragt haben, ob er wirklich der Messias ist, dann war er immer so ein bisschen ausweichend. Aber tatsächlich im Matthäus-Evangelium ist es, dass direkt vorher, bevor er nach Jerusalem einzieht, da gibt es zwei Blinde, die wollen geheilt werden und die rufen: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und Sohn Davids, den Titel kannte jeder, damit war klar, damit ist der Messias gemeint. Das ist den wir erwarten. Und normalerweise, wenn irgendjemand Jesus so angesprochen hat, dann hat er, also seinen Jüngern hat er gesagt, sprecht mich nicht so an, und zu anderen hat er dann auch, das wollte er nicht. Aber hier, da sagt er: Was möchtet ihr von mir? Er geht auf sie zu und er nimmt es an, dass sie ihn so ansprechen. Und auch während des gesamten Einzuges sagen die: Gepriesen sei der König. Deswegen rufen auch die Pharisäer: Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Und Jesus sagt: Wenn die nicht schreien würden, dann würden die Steine schreien. Denn ich bin der Schöpfer des Universums. Ich habe alles geschaffen. Und wenn ihr versucht, die zum Schweigen zu bringen, die reden können, dann wird das preisen, was eigentlich nicht reden kann. Als er dann in den Tempel geht, sagt er: Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr habt eine Räuberhülle draus gemacht. Es ist schon krass, dass Jesus wirklich sagt, dass der Tempel sein Haus ist. Jesus bezieht vollkommenen Anspruch, hier König zu sein. Euer König kommt zu euch. Der König kommt zu uns. Das heißt, Gott ist nahbar geworden. Jesus ist nahbar geworden. Der König ist nicht jemand, wo man halt den mal im Fernsehen sieht, oder wenn der auf einer Parade ist, dann bin ich hinter einer Absperrung ganz weit weg, sondern er kommt zu uns. Jesus war jeden Tag im Tempel, im Herzen, und hat dort gepredigt. Die Leute konnten direkt zu ihm kommen. Doch Jesus möchte jetzt direkt zu uns kommen. Er ist gerecht und er bringt die Rettung. Das ist etwas, worauf wir vertrauen können. Und dann steht er erst demütig. Ich würde demütig hier eher mit sanftmütig übersetzen. Denn demütig hat oftmals etwas, ich sag mal, Zurückhaltendes. Und Jesus ist hier absolut gar nicht zurückhaltend. Er macht klar, dass er den Anspruch hat. Und er macht auch klar, dass er wirken möchte. Aber gleichzeitig macht er auch klar, dass er nicht etwas mit Macht oder mit Machtausnutzung erobern möchte. Und deswegen reitet er auch auf einem Fohlen, auf einem Esel, auf einem Jungtier. Er ist ganz nah am Boden und er hat schon, wie ein Prinz sozusagen im altmodischen Sinne, dass er als Prinz des Friedens gilt, als Friedefürst, dass er so in die Stadt reinkommt. Aber gleichzeitig ist er nahbar. Nicht auf einem Schlachtross, welches irgendwie mit Krieg, mit Unterdrückung, mit einer gewonnenen Schlacht irgendwie unser Herz erobern möchte, sondern auf einem Fohlen. Ein Fohlen, was vorher noch nie beritten worden ist, ein Tier, was komplett rein ist, was noch nie ausgenutzt worden ist oder missbraucht worden ist vorher noch für irgendwelche anderen Zwecke. Jesus ist rein, Jesus ist gerecht und Jesus bietet dir seine Liebe an. Er kommt in Frieden und um Frieden in dir zu schaffen. Und wenn wir sehen, dass Jesus so ist, dann ist doch klar, dass wir so einen Jesus in unserem Herzen haben wollen, dass wir so einen Jesus in unseren Räumen haben wollen. Bist du also bereit, Jesus in dein Haus hineinzulassen? Bist du bereit, Jesus nicht nur in dein Haus hineinzulassen, sondern ihn auch dein Haus umgestalten zu lassen? Dass er dein Haus so einrichten kann, wie es für dich gut ist. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass du dich von deinen geliebten Akazienholzmöbeln verabschieden musst, dass vielleicht der Kamin nicht mehr an der gleichen Stelle steht, dass der Computer an einer anderen Stelle steht, dass vielleicht ja irgendwas anderes rausgeräumt wird. Aber bist du bereit, dass Jesus wirklich dein Herz verändert? Und diese Frage, die stellt Jesus hier Jerusalem. Jesus gibt eigentlich den Israeliten nur zwei Möglichkeiten. Er sagt, entweder ihr krönt mich oder ihr kreuzigt mich. Ich werde euch jetzt nicht verraten, was passiert. Wir werden Karfreitag uns ja nochmal treffen. Aber jetzt frage ich euch, wie reagiert ihr darauf? Sagt ihr, ja, Jesus, du darfst König in meinem Herzen sein? Oder lehnst du Jesus ganz entschieden ab? Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du König bist. Dass du ein König bist, der nicht nur fernsteht, der nicht nur irgendwie regiert, der irgendwie Spaß an Inszenierung hat, sondern dass du ein König bist, der in Frieden kommt, dass du ein König bist, der nahbar ist, dass du ein König bist, der zu jedem Einzelnen von uns kommt, dass du ein König bist, der Interesse an uns hat. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das immer mehr erkennen können, dass wir dich immer mehr annehmen können. Herr, unsere Erkenntnis ist nur stückweise. Und doch ist es so wichtig, dass wir dich immer mehr erkennen und dass wir dich in immer mehr Lebensbereiche unseres Lebens hineinlassen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder ganz neu mit deiner gewaltigen Liebe so sehr überrascht, dass wir einfach nicht anders können, als dir freiwillig noch weitere Türen in unserem Haus aufzuschließen, damit du immer mehr Raum in uns gewinnen kannst. Amen.